ARD Sounds.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und ein gutes hat das Wetter, ja. Ich konnte meinen schicken Regenmantel mal wieder anziehen. Und wenn dann die Sonne rauskommt, sieht er immer noch schick aus. Über das Wetter spricht Hamburg ja sowieso immer und seit Sonntag auch immer noch über Olympia. Wer ist schuld daran, dass eine Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger gegen die Olympia-Bewerbung gestimmt hat? Für CDU-Oppositionschef Dennis Thiering scheint die Sache ziemlich klar zu sein.
Und gleichzeitig müssen wir festhalten, der erste Bürgermeister hat damit nach dem Klimaentscheid innerhalb kürzester Zeit die zweite Volksabstimmung verloren. Zwei zentrale Projekte unserer Stadt, Herr Tschentscher, zwei klare Niederlagen.
Tja, und was lernen wir denn jetzt aus dem geplatzten Olympiatraum beziehungsweise dem gerade noch verhinderten Olympia-Albtraum, je nach Perspektive? Darum geht's gleich. Außerdem kümmern wir uns um einen neuen Anlauf für eine alte Idee in Hamburg, dass wir nämlich immer zuerst zum Hausarzt und dann erst zum Facharzt gehen sollen. Und es geht darum, wie Hamburg eigentlich beim Thema sichere und gut ausgebaute Radwege dasteht. In einer neuen NDR-Fragt-Umfrage landen wir da nur im Mittelfeld. Heute ist Mittwoch, der 3. Juni. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Auch dieses Mal hat es nicht geklappt. Beim Referendum am Sonntag hat sich eine Mehrheit dagegen ausgesprochen, dass sich Hamburg für Olympische Spiele bewirbt. Genau wie schon 2015. Und seitdem wird viel in der Stadt diskutiert und analysiert, woran es gelegen hat. Haben die Parteien, die dafür waren, zum Beispiel die Stimmung in der Stadt nicht richtig eingeschätzt? Um solche Fragen ging es auch heute nochmal im Hamburger Rathaus in der Aktuellen Stunde der Bürgerschaft. Oliver Wuttke hat die Debatte verfolgt. Oliver, die Opposition hat ja die Gelegenheit genutzt. Ich habe vorhin auch mal ein bisschen reingeguckt in den Livestream, den rot-grünen Senat und den ersten Bürgermeister Peter Tschentscher nochmal so frontal anzugehen. Welche Kritik mussten die sich anhören?
Tja, du bist nicht der Einzige gewesen. Es war recht voll im Rathaus und es gab viele neugierige Zuschauer, die sehr aufmerksam zugehört haben, wie Heike Sudmann beispielsweise ihre Kritik an den Olympiaplänen erneuert hat. Zu groß, zu teuer, an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Das hat sie ja in den vergangenen Monaten immer wieder als eine der prominentesten Olympiakritikerinnen gesagt. Nun meinte sie in Richtung des Senats vor allen Dingen:
Ich habe null Selbstkritik gehört und das steht Ihnen eigentlich nicht an. Warum können Sie nicht sagen, Leute, wir haben uns getäuscht?
Tja, das waren eher so ein bisschen Haltungsnoten. Sucht man heute vergleichsweise zurückhaltend. Der richtige Frontaleingriff, der kam erstaunlicherweise von Dennis Thiering, dem CDU-Oppositionsführer, der ja eigentlich zu den Unterstützern der Olympia-Idee gehörte, nun aber den Senat scharf angegangen ist.
Die Stadt hat diesem Senat unmissverständlich signalisiert, dass Vertrauen in diesen Senat fehlt, und zwar in vielen Bereichen des Alltags, nicht nur bei Olympia, meine Damen und Herren. Dieser Senat, dieser Bürgermeister kriegen doch die Alltagsprobleme der Menschen hier bei uns in Hamburg noch nicht mal in den Griff. Baustellen, Staus, hohe Mieten, das ist das, was die Menschen bewegt.
Und wie soll's dann mit Olympia klappen? Das sei eine große Frage für viele Menschen gewesen. Ähnlich hat Dirk Nockemann, der AfD-Partei- und Fraktionschef, argumentiert und den Senat an sein Regierungsmotto erinnert.
Ihre Parole, die ganze Stadt im Blick, ist das Papier nicht wert, auf dem sie steht.
Tja, also durchaus heftige Kritik, ganz grundsätzlich daran, dass der Senat sich mit Olympia vergaloppiert habe.
Tja, und wir haben SPD und Grüne, der Senat reagiert.
Tja, der erste Bürgermeister ist als letzter dann in die Bütt gegangen hier, ans Rednerpult gegangen. Erstmal sind die Abgeordneten dran, dann der Senat. Und Peter Tschentscher hat das tatsächlich ein Stück weit an sich abperlen lassen. Er hat darauf verwiesen, dass er Olympia nach wie vor für eine gute Idee hält. Wie hätte es ausgesehen, wenn die zweitgrößte Stadt des Landes nach Berlin, München und Rhein-Ruhr-Gebiet nicht gesagt hätte, das könnte für uns interessant sein, das bringt ganz viel, das bewegt ganz viel. Man hätte es versuchen müssen, man hätte auch die Leute mitnehmen müssen, sagt Tschentscher, und genau das hat er mit dem Referendum getan.
Das ist kein Debakel oder Desaster. Das ist genau der richtige demokratische Prozess, um den Weg einer Bewerbung weiterzugehen oder eben nicht weiterzugehen.
Und dann hat er sich so ein bisschen die Linke, die vehementesten Kritiker hier im Parlament an den Olympiaplänen vorgenommen und gesagt, ihr sagt immer, das Geld hätte woanders hinfließen sollen, aber nun fehlt uns ganz viel, was der Bund dazu gegeben hätte.
Ich bin gespannt, wo Sie jetzt die 4,8 Milliarden Euro hernehmen wollen, die man für andere Dinge ausgeben könnte. Das ist, um es jetzt sehr freundlich auszudrücken, eine Irreführung, die zu Enttäuschungen führen kann. Und das ist eine politische Last, die Sie zu verantworten und zu tragen haben.
Ja, und Sina Imhof, die Co-Fraktionschefin der Grünen, die hat sich den CDU-Fraktionschef Dennis Thiering vorgenommen, der ja quasi die Seiten gewechselt hat, vom Olympia-Befürworter zum schärfsten Senatskritiker heute. Dazu Imhof.
Oh, wie wenig Sportsgeiz kann man eigentlich haben, ja? Ich meine, man gewinnt gemeinsam und wenn man nicht gewinnt, dann verliert man auch gemeinsam. Und sich jetzt hier hinzustellen, dass wir ja zu wenig auf Sie zugekommen sind und uns da nicht mit Ihnen die Schulter geschlossen haben, war jetzt keine Bewerbungsrede dafür, das beim nächsten Mal wirklich zu tun. Also.
Und das muss man tatsächlich sagen, diese Olympia-Frage hat die Gräben zwischen Rot-Grün auf der einen Seite und der größten Oppositionspartei CDU auf der anderen Seite, diese Gräben durchaus vertieft.
Okay, ich bekomme jetzt so ein bisschen den Eindruck, da stand auch die Schuldfrage sehr im Vordergrund. Eben, wer ist schuld daran, dass eine Mehrheit gegen Olympia gestimmt hat? Oder gab es da auch Redebeiträge dazu, was man vielleicht aus dem Referendum lernen kann für die Zukunft?
Ja, Schuldzuweisungen ganz sicher. Da hat beispielsweise CDU-Chef Dennis Thiering auch gesagt, in den CDU-Hochburgen habe es ein Ja für Olympia gegeben. Das habe der Senat in anderen Teilen der Stadt nicht hinbekommen. Aber die Generalkritik der Oppositionsparteien CDU, AfD und Linke, die hat Innen- und Sportsenator Andi Grote auch ein bisschen an sich abperlen lassen.
Keine andere Landesregierung mit Ausnahme Schleswig-Holsteins ist derartig stabil und daran werden sie auch nichts ändern. Es ist natürlich so, dass wir uns um die Unzufriedenheit, die es an bestimmten Stellen gibt, dass wir an bestimmten Stellen Großprojekte, Baustellen, anderes natürlich auch sehen müssen, wie wir dort noch besser werden können.
Da war sie dann doch zu hören, eine leise Selbstkritik, die man vielleicht aus diesem Referendum in Senatskreisen mitgenommen hat. Aber viele Ziele, die mit Olympia verfolgt werden sollten, bessere Verkehrswege, ein Ausbau der Sportinfrastruktur, Barrierefreiheit, das alles will der Senat nun trotzdem schaffen, allerdings eben ohne die zusätzlichen Fördermittel aus Berlin.
Also es gab doch noch einen kleinen Blick in die Zukunft zum Schluss der Debatte. Vielen Dank, Oliver. Erstmal zum Hausarzt gehen, nicht gleich zum Facharzt, damit Fachärzte nicht so überlaufen sind, dass man da gar keinen Termin mehr bekommt. Das gilt ja schon länger als ein Lösungsansatz für das Problem mit den Facharztterminen und es soll auch Kosten sparen. Nur bisher hat sich das noch nicht so richtig durchgesetzt. Jetzt soll es aber einen neuen Anlauf geben, nennt sich Primärarztmodell und Hamburg soll da ganz vorne mit dabei sein. Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer von der SPD setzt sich dafür ein, dass Hamburg dieses Modell einführen soll. Jörn Strehler-Pohl kennt sich aus mit der Gesundheitspolitik in Hamburg. Jörn, wie soll denn dieses, ich sag mal, Hausarztmodell 2.0 aussehen?
Das steht leider noch nicht so genau fest. Also es gibt da zwei verschiedene Modelle, die immer noch so ein bisschen konkurrieren. Einmal dieses sogenannte Primärarztsystem, wo der Hausarzt der Lotse ist. Also man geht immer erst zum Hausarzt, mehr oder weniger verpflichtend, bevor man dann zu einem Facharzt geschickt wird. Das soll zum Beispiel verhindern, dass man mit jedem kleinen Rückenschmerzen gleich zum Orthopäden geht, wenn man da überhaupt einen Termin kriegt, muss man ja auch immer dazu sagen. Das ist das eine Modell. Das andere Modell, das geht eher in die Richtung, dass man sich per App digital erstmal einschätzen lassen soll, was man für Probleme hat, so eine digitale Ersteinschätzung. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist aber in beiden Fällen das gleiche. Es geht um eine bessere Patientensteuerung. Das ist so eins der großen Schlagworte in der Gesundheitspolitik gerade, dass gesagt wird, die Leute laufen zu den Ärzten oder zu den Ärzten, die laufen in die Notaufnahme und das ist alles total unkoordiniert. Und in anderen Ländern gibt es eine bessere Patientensteuerung, die dann eben auch dazu führen kann, dass Arzttermine schneller vergeben werden können, im Idealfall. Das steckt sozusagen dahinter.
Und die Sozialsenatorin, die setzt sich ja dafür ein, dass man so ein Modell einführen soll. Warum gerade in Hamburg? Was verspricht sie sich davon?
Die Hamburger Sozialsenatorin, das merkt man immer wieder, die ist zusammen vielleicht auch mit ihrem Kollegen Andreas Dressel, auch von der SPD. Das sind so aus meiner Sicht auf SPD-Seite hier in Hamburg die beiden Senatoren, die sehr stark für Sozialreformen in Deutschland kämpfen und sagen, wir müssen etwas ändern. Und ihre Idee ist zu sagen, bei diesem Primärarztsystem, zu sagen, wir müssen das irgendwo erstmal ausprobieren und Hamburg wäre ein guter Ort dafür, das auszuprobieren. Das war bei der elektronischen Patientenakte schon genauso, dass das erstmal in Hamburg als einer der von mehreren Modellregionen ausprobiert worden ist. Das ist sozusagen ihr Impuls zu sagen, wir stehen bereit, das hier auszuprobieren, damit wir endlich mal ins Machen kommen.
Okay, hört sich erstmal gut an, aber viele Patientinnen und Patienten in Hamburg haben ja das Problem, dass sie gar keinen Hausarzt oder keine Hausärztin haben und dass die bestehenden Praxen auch niemanden mehr aufnehmen. Betrifft vielleicht nicht alle Stadtteile, aber müsste nicht erstmal die Hausarztversorgung ausgebaut werden, ehe man über so schicke neue Modelle spricht?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist tatsächlich die Quadratur des Kreises, vor der die Politik steht oder auch die Kassenärztliche Vereinigung, dass eigentlich eine bessere Versorgung mit Hausärzten über alle Stadtteile erreicht werden muss. Da haben wir große Probleme in Hamburg, das ist bekannt, das bestreitet niemand mehr, das wird ganz offen auch so diskutiert. Und gleichzeitig ist aber wirklich auch wichtig, diese Patientensteuerung in Angriff zu nehmen, das halte ich auch für richtig. Also wahrscheinlich muss man wirklich beides gleichzeitig vorantreiben.
Also das Facharztproblem und das Hausarztproblem dann gemeinsam angehen und im Paket lösen quasi.
Genau. Und dann ist natürlich die Frage, reicht das Geld überhaupt aus? Weil es soll ja große Einsparungen im Gesundheitssystem geben und die Hausärzte, die ja dieses Primärarztsystem, wenn das so kommen würde, ganz stark ausmachen sollen. Die sagen, ihr wollt an uns sparen und ihr wollt gleichzeitig eine Lotsenfunktion haben. Das bleibt eines der ganz großen Themen in Deutschland, wie die Gesundheitsversorgung besser und gleichzeitig nicht teurer wird.
Ja, Quadratur des Kreises, das gibt's öfter in der Gesundheitspolitik. Und wenn jemand noch da den Durchblick hat, dann ist es Jörn Strehler-Pohl. Vielen Dank. Welche Stadt in Norddeutschland ist eigentlich top beim Radverkehr? Wo gibt es die besten und sichersten Radwege und das dichteste Netz? Das wollten die Kolleginnen und Kollegen von NDR Fragt wissen. Kleiner Spoiler, Hamburg ist es nicht. Wir liegen ziemlich genau in der Mitte. Die besten Werte hat tatsächlich Kiel. Auch die Region Hannover liegt in der Umfrage deutlich vor Hamburg. Vivien Graf erklärt mal, wie die Umfrage in Hamburg ausgefallen ist.
Ja, die Meinungen gehen da tatsächlich etwas auseinander. Aber etwas mehr als die Hälfte, also 53%, sind mit der Fahrradinfrastruktur in Hamburg zufrieden. 44% der Befragten sehen das aber nicht so. Die kritisieren vor allem, dass einige Radwege plötzlich enden oder in einem schlechten Zustand sind. Aber auch die Verkehrsführung empfinden einige als unsicher. Und das zeigt sich auch auf der Straße. Denn jeder zweite Radfahrer sagt, er erlebt mindestens mehrmals pro Woche Konflikte im Straßenverkehr.
Tja, da gibt es noch einiges zu verbessern, gerade auch was die Sicherheit betrifft. Wir hatten ja zuletzt deutlich mehr Unfälle in der Stadt, die für Radfahrerinnen und Radfahrer tödlich ausgegangen sind. Kein Wunder, dass in der Umfrage 2/3 sagen, dass sich die Politik nicht ausreichend für die Sicherheit einsetzt. Sie fordern zum Beispiel mehr baulich getrennte Radwege und ein durchgängiges Radwegenetz. Viele sehen aber auch schon Fortschritte. 60% finden, dass sich die Infrastruktur in den vergangenen 5 Jahren verbessert hat. Also noch viel zu tun, aber einiges hat sich schon getan. Und bei der nicht repräsentativen Umfrage haben übrigens etwa 5000 Hamburgerinnen und Hamburger mitgemacht. Ein Link zu den Ergebnissen, den packe ich euch auch noch in die Shownotes. Gefälschte Dokumente, die kann man heutzutage offenbar im Internet oder über WhatsApp bestellen. Jedenfalls muss sich seit heute in Hamburg eine mutmaßliche Bande vor Gericht verantworten, die genau das im großen Stil betrieben haben soll, natürlich gegen viel Geld. Es geht bei diesem Fall offenbar vor allem um gefälschte Ausweispapiere und Steuerbescheide aus Osteuropa. Unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner war heute dabei, als der Prozess begonnen hat. Elke, wie soll dieses kriminelle Geschäft funktioniert haben?
Ja, das lief tatsächlich relativ einfach in der Bestellung über Internet oder WhatsApp. Im Zentrum stand eine Frau, die jetzt die Hauptangeklagte ist. Sie soll die Bestellung sozusagen entgegengenommen haben und soll dann die Fälschung in Auftrag gegeben haben. Zum Teil soll die Bande dann selber Fälschung vorgenommen haben. Es sind ja 4 Leute insgesamt angeklagt. Zum Teil wurden die Fälschungen aber auch bei irgendwelchen Fälschern in anderen Ländern bestellt. Ja, und dann haben die Kunden und Kundinnen dafür bezahlt und es soll insgesamt um die 160.000 Euro geflossen sein.
Was will man denn eigentlich mit rumänischen, polnischen, tschechischen, slowakischen Ausweispapieren und Steuerbescheiden? Die wurden ja vor allem gefälscht.
Na, das sind alles Dokumente aus EU-Staaten. Und wenn man in der EU lebt, hat man ja Freizügigkeit. Das heißt, man kann sich in anderen EU-Staaten aufhalten und darf da auch arbeiten. Und die Kundinnen und Kunden, das waren eben alles Menschen, die nicht aus der EU kommen, sondern aus sogenannten Drittstaaten. Und die haben sich dann mit den Dokumenten im Grunde die Freizügigkeit innerhalb der EU erkauft. Sprich, sie durften dann in andere Länder damit einreisen, zum Beispiel auch nach Deutschland und hier dann auch arbeiten.
Also das ist doch eine erhebliche kriminelle Energie an der Stelle, wo müssen die Angeklagten jetzt rechnen?
Ja, durchaus mit sehr hohen Haftstrafen. Es gab im Vorfeld des Prozesses schon Gespräche zwischen den Beteiligten. Und da hat die Staatsanwaltschaft schon so ein bisschen skizziert, was sie sich so vorstellt im Falle umfassender Geständnisse. Und für die Hauptangeklagte sieht die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von bis zu 7,5 Jahren, wohlgemerkt bei einem umfassenden Geständnis. Sonst kann das natürlich noch sehr viel höher werden. Und für die anderen Angeklagten sieht die Staatsanwaltschaft aber auch zwischen 3,3 und 5,5 Jahren Gefängnis. Also da steht richtig was im Raum. Die Angeklagten haben aber heute durch ihre Anwälte und Anwältinnen auch alle schon signalisieren lassen, bis auf einen, dass da wohl auch mit Geständnissen zu rechnen ist.
Geständnisse, das heißt also, es gibt erdrückende Beweise gegen die Bande?
Es gibt wohl wirklich eine sehr gute Beweislage. Das liegt vor allem daran, dass die Polizei irgendwann selber bei denen diese Dokumente angekauft hat, nämlich über verdeckte Ermittler. Als man irgendwie auf diese Bande gestoßen war, hat die Polizei undercover recherchiert und ein verdeckter Ermittler hat dann selber im großen Stil solche Dokumente bei dieser mutmaßlichen Bande angekauft. Da sind viele 1.000 Euro geflossen, auch damals. Und das ist natürlich ein Beweis, an dem werden die Angeklagten nur schlecht vorbeikommen. Das sind jetzt Beweise, die das Gericht einfach hat. Und deswegen hat der Richter heute auch signalisiert, also wenn sie ein Geständnis ablegen, das ist auf jeden Fall sehr gut, weil dadurch der Prozess sehr viel kürzer wird. Aber Beweise haben wir trotzdem.
Man kann seinen Kunden einfach nicht trauen. Vielen Dank, Elke. Sehr interessanter Fall.
Ja, sehr gerne.
Das war's für heute. Wieder ganz echt und unverfälscht eine Hamburg-Heute-Folge. Denn wer gefälschte Hamburg-Heute-Folgen in Umlauf bringt oder sich verschafft, ja, dem droht auch so einiges. Und eine frische Folge gibt's dann morgen schon wieder mit meiner Kollegin Maiken Nielsen. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.